Deutschlandfunk zur Diskussion.
Frauen verdienen fast so viel wie Männer. Es gibt mehr Kitas als anderswo und das Bundesland Brandenburg entwickelt sich wirtschaftlich stärker als etwa das Saarland oder Rheinland-Pfalz. Das ist die eine Sicht auf die östlichen Bundesländer. Die andere, die geht so: Menschen im Osten verdienen weniger Geld, es gibt weniger zu vererben und es fehlen DAX-Konzerne. Wie also geht es der ostdeutschen Wirtschaft? In den Jahren seit 1989 konnten die östlichen Länder zum Westen aufschließen, aber jetzt könnte dieser wirtschaftliche Aufschwung ein Ende finden. Das zeigt eine Studie, die auch auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum gerade in Bad Saarow diskutiert wurde. Ist der Osten wirtschaftlich betrachtet eine Problemzone? Oder ganz im Gegenteil, bieten sich hier Chancen, die es anderswo nicht gibt? Was brauchen einzelne Regionen, um sich wirtschaftlich gut zu entwickeln? Das diskutieren wir an diesem Mittwoch. Heute ist der 3. Juni. Wir zeichnen am Nachmittag auf. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich freue mich auf diese Runde. Joachim Ragnitz ist uns aus Dresden zugeschaltet. Er ist Ökonom am Dresdner IFO-Institut und er hat die jüngste Studie zur ostdeutschen Wirtschaft mitverfasst. Tenor: Die ostdeutsche Wirtschaft könnte den Anschluss an die westdeutsche verlieren, wenn nicht aktiv gegengesteuert wird. Hallo, Herr Ragnitz.
Ja, hallo auch.
Jennifer Colleen Feder ist seit ein paar Wochen SPD-Bürgermeisterin der Stadt Oranienburg, nördlich von Berlin gelegen. Eine Stadt, die wächst und in der zum Beispiel das größte industrielle Familienunternehmen im Osten Deutschlands zu Hause ist. Wir hören Frau Colleen Feder aus Potsdam. Hallo ins RBB-Studio.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Roland Ermer ist CDU-Mitglied und Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks mit eigener Bäckerei in Bernsdorf, Hoyerswerda und Lieske in Sachsen. Er wünscht sich, dass die Interessen östlicher Bundesländer bundesweit besser vertreten werden. Roland Ermer ist in Dresden im MDR-Studio von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag in die Runde.
Und aus Berlin hören wir Thüin-Jan Trinn. Sie ist Vorsitzende von Die Mittelständler und Geschäftsführerin der Beratungsfirma A11, die vor allem Startups berät. Sie kommt gebürtig aus Dresden und sagt, es wird Zeit, die Region zwischen Ostsee und Harz neu zu erzählen. Wie? Das fragen wir Sie. Hallo nach Berlin.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Joachim Ragnitz, fangen wir bei Ihnen an. Sie sind Ökonom am IFO-Institut in Dresden. Geboren sind Sie aber in Niedersachsen. Sie beschäftigen sich ja viel mit Zahlen und Statistiken zu Ost und West. Haben Sie manchmal den Gedanken im Kopf, statistisch gesehen, geht es mir wirtschaftlich besser als den ostdeutschen Kolleginnen oder Nachbarn zum Beispiel?
Naja, man muss schon sehen. Also mir persönlich geht es natürlich besser. Ich bin relativ gut gestellt mit meinem Job, ne? Aber man muss eben sehen, es gibt in Ostdeutschland ja eine ganz massive Differenzierung. Es gibt also Regionen, die halt sich super entwickeln, sowas wie Jena, wie Dresden, das Berliner Umland. Ja gut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben auch Regionen, die halt wirklich sich entleeren, wo die wirtschaftliche Leistungskraft relativ gering ist und die man fast schon als abgehängt bezeichnen könnte. Und diese Differenzierung, die wird in dieser öffentlichen Diskussion ja nie so wirklich deutlich, weil da immer gesagt wird, ja, der Osten oder sowas. Aber den Osten gibt es in dieser Art und Weise nicht. Genauso wenig, wie es den Westen in dieser Weise gibt. Da ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen Bayern und Schleswig-Holstein oder selbst innerhalb Bayerns zwischen Bayerischen Wald auf der einen Seite und München auf der anderen Seite. Und diese Differenzierung gibt es natürlich dann nicht nur zwischen Regionen, die gibt es dann auch zwischen Branchen und Wirtschaftszweigen, gibt es zwischen Unternehmen und natürlich auch zwischen den Menschen. Also so gesehen muss man wirklich ein bisschen weggehen von dieser sehr pauschalen Sichtweise.
Also kann man gar nicht sagen, um das noch kurz mal nachgefragt zu haben, wie geht es denn der ostdeutschen Wirtschaft? Kann man das so pauschal überhaupt beantworten oder, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, geht das eigentlich gar nicht?
Natürlich kann ich Zahlen ausrechnen für die ostdeutsche Wirtschaft. Also im Durchschnitt über alle ostdeutschen Länder führt dazu, die wirtschaftliche Leistungskraft liegt irgendwo bei 85% des westdeutschen Durchschnittswertes. Aber dann können wir natürlich in die Länder reinschauen. Dann sehen wir tatsächlich, Brandenburg liegt inzwischen vor Schleswig-Holstein, vor dem Saarland und vor Rheinland-Pfalz. Mecklenburg-Vorpommern liegt aber deutlich dahinter noch. Also da gibt es schon diese Differenzierung. Und auch im Westen gibt es sie ja auch. Also Bayern und Baden-Württemberg sind sehr hoch entwickelt, haben eine hohe Wirtschaftskraft, liegen deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt. Schleswig-Holstein tut es nicht. Bloß in Schleswig-Holstein fragt niemand, wann erreichen wir denn jetzt mal das Westniveau, während das im Osten eine immer wieder gestellte Frage ist.
Da können wir nochmal im Laufe der Sendung darauf zurückkommen. Frau Colin Feder, Sie sind mit Oranienburg als Bürgermeisterin von Oranienburg im erweiterten Speckgürtel von Berlin beheimatet. Jetzt hat Herr Ragnitz gerade schon differenziert. Was würden Sie denn sagen, wie steht denn Oranienburg da? Wirtschaftlich.
Also Oranienburg ist ja sozusagen ein Mittelzentrum und damit auch eine Wachstumsregion. Der Berlin-nahe Raum ist natürlich eine räumliche Nähe, von der wir stark profitiert haben und die auch uns jetzt noch weiteren Aufschwung gibt. Also wenn man sich mal anguckt, nach der Wende sind ja viele gerade qualifizierte junge Frauen in den Westen gegangen und man merkt ganz klar, wenn man sich die Demografie anguckt, diese Personen fehlen uns. Die fehlen natürlich noch viel stärker jetzt in Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, aber die fehlen uns auch in Oranienburg. Und da profitieren wir ja zum Beispiel ganz proaktiv und bewusst auch von Berlin. Viele junge Menschen ziehen in den Speckgürtel und damit auch Fachkräfte in unserer Stadt, die natürlich unsere Unternehmen vor Ort dringend gebrauchen können. Und dementsprechend ist auch unsere wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt.
Roland Ermer, Sie haben 4 Bäckereien im Nordosten von Sachsen. Wie ist das denn bei Ihnen? Profitieren Sie auch von, weiß ich nicht, vielleicht von Zuzug aus Dresden oder ist Ihre Gegend eher dabei, den Anschluss zu verlieren? Wie schauen Sie da drauf?
Also bei uns im Seenland, in der Nähe von Hoyerswerda, Senftenberg, ist es schon zu merken, dass wir natürlich auch von der Nähe zu Dresden partizipieren, dass wir da echte Zugewinne bekommen. Aber im Großen und Ganzen ist es auch schon so, wie Frau Colin Feder gerade gesagt hat, wir haben halt 2 große Probleme im Osten. Und gerade im kleinen Handwerk, im Mittelstand ist das sehr doll zu merken. Das ist erstens, dass wir einfach die Zeit zur Kapitalbildung nicht hatten. Nach der Wende hatten wir alle eigentlich nichts. Es fing wieder bei Null an und wir hatten dann ein paar Jahre Zeit. Dann kam dann die große Baukrise, da sind fast 70% aller Bauunternehmen in die Knie gegangen und wir konnten einfach das Eigenkapital nicht bilden, was unsere westdeutschen Kollegen natürlich haben über ganz viele Jahre bilden können und auch das sei ihnen gegönnt, aber das ist halt ein Problem bei uns. Und das Zweite ist tatsächlich, was Frau Feder auch gerade gesagt hat, dass die jungen Frauen nach der Wende rübergegangen sind. Klar, die konnten hier nicht 20 Jahre warten, bis sie irgendwann Arbeit bekommen. Und die haben drüben ihre Kinder bekommen und die Familien kommen auch nicht mehr zurück, sodass die Demografie bei uns noch viel mehr zuschlägt, als das vielleicht in anderen Bundesländern ist. Aber trotz allem ist es eine unheimlich tolle Gegend mit ganz hervorragenden Menschen und das macht unheimlich Spaß, hier selbstständig zu sein und zu arbeiten und man kann hier auch sein Geld verdienen. Also ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Aber Probleme gibt es hier natürlich, die einfach aufgrund der Wende gekommen sind, viele Betriebe geschlossen. Das holt man so schnell nicht auf und das merkt man halt jeden Tag.
Thüringen Trinn, Sie sind ja auch nach der Wende in Dresden aufgewachsen und dann fürs Studium nach Berlin gewechselt. Herr Ammer hat gerade gesagt, beziehungsweise Frau Colin Feder hat es auch gesagt, junge Frauen gehen weg, kehren im Zweifel, wobei nach Oranienburg dann schon auch nochmal zurück. Was beobachten Sie dort so? Gibt es eine Rückwärtsbewegung oder wenn man weggehen kann, dann geht man weg?
Ich glaube 2 Sachen. Erstmal das eine, was ich beobachte und dann aber auch was wir, glaube ich, auch sehen werden oder was ich mir auch stark wünsche. Was ich beobachte, ich bin ja damals in meiner Generation mit mehreren tatsächlich aus Dresden nach Berlin gezogen oder halt auch anderswo. Und tatsächlich war es lange so, dass keiner eigentlich zurückgezogen ist. Aber man muss jetzt auch sagen, dass viele gerade jetzt mit der politischen Situation genau deswegen gesagt haben, ich gehe jetzt zurück, weil Sachsen, also dort, wo ich auch aufgewachsen bin, ist ein wunderschöner Ort, hat so viel Potenzial und das wollen wir nicht so schnell liegen lassen. Das ist das Erste, was ich beobachte. Das Zweite ist aber auch das, was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass in Leipzig, aber auch in Dresden viele natürlich auch dorthin ziehen. Also ich habe in meiner Karriere habe ich unglaublich viele Leute auch kennengelernt, die gesagt haben, hey, ich kenne Dresden total gut, weil ich habe dort selber studiert oder bin dort immer noch sehr häufig, weil ich mittlerweile dort auch quasi ein zweites Heim hier aufgebaut habe. Also diese Dynamiken gibt's schon. Ich glaube, die darf man auch nicht vergessen. So, und das Dritte, was ich noch sagen wollte, war, ich glaube, wir müssen halt auch so ein Stück weit schauen, dass wir die Entscheidung, die wir treffen, jeder für sich selbst und aber auch so als, ich sag's mal, als Gesellschaft nicht nur basieren auf der Datenlage machen, sondern auch darauf basieren, was wir erreichen wollen. Und da glaube ich schon, dass wir halt sehr gut bezwecken können, dass Ostdeutschland auch stärker wächst. Also man sieht ja auch, dass Ostdeutschland im Gegensatz zu Westdeutschland stärker wächst in manchen Regionen. Plus es gibt auch schon total viele, ich sage jetzt mal, Zellen oder Keime, die da eingepflanzt wurden, die total viel Potenzial haben. Ich nehme mal als ein Beispiel alles rund um quasi, man sagt heutzutage, glaube ich, The Silicon Saxony. Mhm. Da gibt es eine Konferenz, die heißt Brains in Silicon. Die bringen wirklich tolle Speaker mit dazu. Und da sieht man auch, dass viele, die halt in den USA studiert haben, auch wieder zurückkommen. Und viele Unternehmen, die sich da auch gebildet haben, beispielsweise jetzt wie Karls Erdbruch ist ein tolles Beispiel, ich finde, in MacPom, das ist ja quasi ein Familienunternehmen, was der Robert Dahl aus der Familie von seinem Großvater und von seinem Vater übernommen hat.
Das
und
ist so ein Freizeitpark sozusagen, so ein bisschen, so kann man es vielleicht beschreiben, ne?
Genau, ja, der hat eigentlich angefangen als Erdbeerbauer, hat das dann echt extrem hoch skaliert, also bis hin zu Freizeitparks, mittlerweile auch in Westdeutschland und mit der neuesten Vision beziehungsweise mit dem neuesten Projekt eigentlich auch nach USA zu expandieren. Und das sind halt Geschichten, die man, glaube ich, selten hört, die man selten irgendwie auch wahrnimmt als so ostdeutsche Wachstumsgeschichten. Und ich glaube, das kann man halt schon auch ändern. Und ich habe vielleicht nur einen Punkt noch, weil vorhin auch nochmal das ganze Thema rund um Kapital und vielleicht auch Erbe und so weiter kam. Das ist total richtig und ich glaube auch, dass es eine strukturelle Wahrheit ist. Ich glaube auch, dass wir in der Vergangenheit basierend auf anderen Ländern, wie jetzt beispielsweise vielleicht in Korea, Taiwan, aber auch jetzt hier bei uns Polen, Estland auch sieht, dass das uns nicht hindert und dass das uns sogar vielleicht sogar einen Vorteil verschafft, weil da der Hunger nach Wachstum und nach Wohlstand einfach größer ist auch.
Also sozusagen die Vermögensungleichheit als Wachstumsbooster, Herr Ragnitz. Ist das was, wo Sie mitgehen würden?
Naja, also ich bin immer ein bisschen skeptisch und jetzt immer nur mit Beispielen zu kommen, wo es gut läuft, ist nicht unbedingt repräsentativ für den Osten. Dresden läuft gut, ja, und die Erdbeerhöfe laufen auch gut, also ja, klar, aber es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, wo das nicht der Fall ist und dementsprechend auch viele Regionen. Und in vielen Fällen sehe ich halt so, dass halt sehr viele Menschen in Ostdeutschland einfach auch frustriert sind von der Politik, von dem, wie der, von den ganzen enttäuschten Erwartungen, die man in der Vergangenheit gehabt hat. Und wenn jetzt die Politik heute wieder sagt, na, wir haben hier super Chancen und wir wachsen stärker oder sowas, und das sich aber nicht in der Lebensrealität der Menschen widerspiegelt, dann hindert das eigentlich dann auch daran, mehr Zustimmung zu dem wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen System zu erzeugen. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen aber auch, sich dann irgendwie mehr anzustrengen und dann quasi irgendwie zu sagen, naja, unsere Vermögen sind noch gering, aber wir wollen jetzt mal aufholen oder sowas. Da ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen so ein Unterschied zu mittel- und osteuropäischen Ländern, wo man eben sehr viel, naja, alles, was man bisher erreicht hat, eigentlich aus eigener Kraft erreicht hat, während es einem in Ostdeutschland teilweise dann auch irgendwie über Transferleistungen, über Subventionen, über Teilhabe am westdeutschen Wohlstand irgendwie so ermöglicht worden ist. Das führt für meine Begriffe eben auch dazu, dass man irgendwie, jetzt eigentlich vom Staat immer noch sehr viel mehr Hilfen erwartet, aber nicht unbedingt bereit ist, selber anzupacken. Das gibt Ausnahmen, ganz klar, aber man muss schauen, ganz so positiv, wie das jetzt eben anklang, bin ich jetzt auch mit Blick auf die künftigen Perspektiven nicht so.
Und da würde ich nochmal einsteigen wollen und ein Stück weit das auch abschwächen. Es gibt ja unterschiedliche Regionen. Der Osten ist eben nicht gleich der Osten. Und für Oranienburg als Berlin-nahe Stadt, aber auch für andere Regionen im Land Brandenburg, wir haben über die Lausitz gesprochen oder auch in die Uckermark, Templin, sehe ich das schon auch durchaus anders, weil diese Transformationserfahrungen oder wie Frau Trinn auch nannte, sozusagen die gewisse strukturelle Benachteiligung, diese Erfahrungen, die sehe ich auch als großen Gewinn, aus dem man auch ein positives Selbstwertgefühl ziehen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der in Oranienburg eine große Rolle gespielt hat, mit der Selbstidentifikation der eigenen Geschichte, da auch eine Stärke draus zu ziehen. Ja, das niederländische Erbe, Luise Henriette, 99 kam die Königin Beatrix nach Oranienburg. Ich glaube, aus dieser eigenen Kraft heraus und diesem Bewusstsein, wo man hergekommen ist und wo man auch hinkommen kann, mit einem gesunden Pragmatismus und Optimismus, so ist ja auch die Firmengeschichte von Orafol, glaube ich schon, dass auch Chancen bestehen. Aber die sind
Sagen
eben
Sie noch,
nicht
gleich nochmal zwei Sätze gleich. Zu Orafol. Ja. Ist, glaube ich, nicht jedem außerhalb von Oranienburg ein Begriff.
Ja, also Orafol ist ja ein Unternehmen vor Ort in Oranienburg, das größte ostdeutsche Familienunternehmen, was Folien, Spezialfolien herstellt, auch selbst Forschung betreibt und weltweit an nahezu 2000 Mitarbeiter hat, viele Niederlassungen, aber eben sein Stammsitz in Oranienburg und damit das stärkste Unternehmen und auch ein wichtiger Gewerbesteuerbringer für unsere Stadt und ein absoluter Gewinn für unsere Stadt, der eben auch zur Entwicklung beigetragen hat.
Auch ein Unternehmen, was jetzt so weltweit oder bundesweit gar nicht so bekannt ist, dass das bei Ihnen...
Ja, es war ja vor der Wende ein volkseigener Betrieb und der Herr Dr. Leclerc hat nach der Wende eben mit diesem Pragmatismus, mit diesem Mut und auch der Zuversicht, dass was geschaffen werden kann, eben dieses Unternehmen entwickelt zu einem Global Player. Und man ist dem immer sich gar nicht so bewusst, aber da gehört natürlich dieses positive Selbstwertgefühl und diese Zuversicht dazu, weil er hat es in der Wendezeit auch nicht einfach gehabt, Kredite zu bekommen, mit guten Konzepten und guten Ideen, aber auch eben mit Wissenschaft voranzukommen und so ein Unternehmen zu Erfolg zu führen. Das ist eben ein positives Beispiel für den Osten, das aber wahrscheinlich auch nicht in allen Regionen so möglich wäre und natürlich auch an gewisse Akteure gekoppelt ist.
Ja, aber im Handwerksbereich ist es ja tatsächlich so, dass da ja ganz viele dieses Beispiel natürlich auf einem geringeren Level so gemacht haben. Wenn ich da nur an mich denke, unsere ersten ERP-Kredite, die waren mit 8,5% verzinst. Das zählte damals als geförderter Kredit. Da kann ich heute nur lachen, wenn ich heute hier Zinsen sehe. Aber wir haben uns dort durchgearbeitet und das haben viele, viele tausende Handwerksbetriebe geschafft. Und eigentlich liegt es heute nicht daran, dass wir sagen oder dass die Betriebe sagen, die haben keine Lust oder die fühlen sich abgehängt. Nein, wir brauchen einfach Bedingungen, unter denen es wieder richtig Spaß macht, nach vorne zu gehen, Geld zu verdienen, den Betrieb zu entwickeln. Und diese Bedingungen sind im Augenblick halt, ja, nicht nur im Osten, aber nicht so positiv gegeben, dass jeder jetzt sagt, jetzt greifen wir wieder richtig an, jetzt starten wir durch. Das würde ich mir am allermeisten wünschen, dass da wieder ein bisschen Drive reinkommt.
Darf ich dann mal kurz auf die Frauen zurückkommen, weil da fehlt uns natürlich im Osten, haben wir schon noch einen strukturellen Nachteil, schon auch ein gewisser Anteil einer Generation, die einfach weggegangen ist. Also der Osten hat ja im Vergleich zu den westdeutschen Ländern ja schon einen geringeren Anteil an Erwerbstätigen und Fachkräfte und die fehlen einfach auch an den ostdeutschen Unternehmen und das ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir noch aufholen müssen.
Also da hat Frau Collin-Feder jetzt nochmal einen strukturellen Unterschied genannt. Frau Trinn, Sie wollten, glaube ich, auch noch was dazu sagen, zu dem Gehörten gerade.
Genau, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ich hier nochmal anmerken wollte. Einmal vielleicht auch, weil wir halt immer über Osten-Westen sprechen und dass sich halt auch viele Menschen im Osten eben abgehängt fühlen, weil Bereiche einbrechen, ganze Industrien und so weiter. Das stimmt, aber das ist auch der Fall im Westen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Plus, ich glaube auch, dass was wir sehen, wenn halt wirklich Bereiche einbrechen sollten, dann verändern sich auch einfach Marktdynamiken und dann ist es halt auch Aufgabe jedes Unternehmers oder jeder Unternehmerin, sich auch neu zu erfinden und da komme ich halt vielleicht auch zu den Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir müssen immer natürlich schauen, dass wir Rahmenbedingungen haben, die produktiv sind, die uns auch helfen. Aber es fängt in erster Linie immer mit uns selbst an. Also ich beispielsweise als Unternehmerin schaue natürlich immer, wo kann ich halt weiter auch wachsen, wo gibt es Felder, wo ich quasi weiter reingehen kann. Aber halt auch als Arbeitnehmer schaue ich natürlich so, wo fühle ich mich wohl und wo sehe ich da halt eben auch das Wachstumspotenzial für mich selbst. Und ich glaube schon, also ich verstehe das total immer, das Argument, dass man halt eben auch die Rahmenbedingungen schaffen sollte. Aber wir müssen halt auch, also vielleicht nicht nur generell für Ostdeutschland, auch generell müssen wir auch, glaube ich, mehr dazu hingehen, dass wir aus unserer passiven Rolle herausnehmen und halt wirklich in die aktive Rolle reinnehmen, weil mit jedem, und ich merke das halt leider sehr oft, mit jedem Meckern, was halt rauskommt, kann man halt auch schnell mal die Stimmung vergiften und Stimmung macht halt am Ende auch Konjunktur für mich. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir halt auch da eine gewisse positive Energie beibehalten und da halt eben auch die Richtung selber vorgeben und vorgehen.
Wenn ich da kurz einhalten darf. Ja. Da ist eben ein Problem des Ostens angesprochen. Ich meine, durch die Abwanderung in der Vergangenheit und sehr geringen Geburtenraten fehlen gerade die jungen Leute, die halt diese Dynamik tatsächlich auch schaffen können. Ältere sind normalerweise risikoscheuer, sind auch nicht so, haben nicht unbedingt die allerneuesten Ideen noch. Und in vielen Regionen ist es halt so, dass halt die ältere Generation jetzt dominiert. Und das hemmt dann dort die wirtschaftliche Dynamik. In anderen Regionen, wo viele junge Leute sind, wo auch Hochschulen sind, sieht das ganz anders aus, ganz klar. Aber überalternde oder älter werdende Gesellschaften weisen typischerweise eben diese Dynamik, die Frau Trinder eben eingefordert hat, häufig dann eben nicht mehr auf. Und jetzt wird dann immer gesagt, naja, die Ostdeutschen haben dann diese Transformationskompetenz. Da bin ich dann immer auch so ein bisschen zurückhaltend, weil In vielen Fällen wird Transformation im Osten mit was Negativem in Verbindung gebracht. Da erinnert man sich an die Deindustrialisierung, die Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre und dann sagt man, das will man auf keinen Fall nochmal wieder haben. Das hemmt dann eben auch die Anpassung und die Bereitschaft, jetzt nochmal was Neues zu wagen. Meine Vermutung ist, dass halt dieser hohen AfD-Zuspruch, den wir in vielen Regionen Ostdeutschlands haben, nicht in den dynamischen Zentren, aber eher in den weniger dynamischen Regionen, dass das auch viel damit zu tun hat.
Ich würde gerne jetzt hier noch mal einmal kurz ein bisschen sortieren, weil Sie haben jetzt alle vier ein relativ differenziertes Bild gezeichnet. Wir haben jetzt von Wachstumsunternehmen gehört, wir haben aber auch von den Herausforderungen gehört. Stichwort junge Frauen sind weggegangen, aber auch fehlendes Kapital hat Herr Ermer zum Beispiel genannt. Bei den wirtschaftlichen Bedingungen, die wir im Osten Deutschlands gerade haben, braucht es da gezielte, spezielle Maßnahmen, die für den Osten passen? Oder geht das gar nicht, nachdem ich Ihnen vier jetzt zugehört habe? Gibt es ja auch verschiedene Erzählungen über den Osten. Herr Ragnitz, vielleicht an Sie.
Ja, gerne. Also man muss sehen, halt wir haben in Deutschland insgesamt ein schwaches wirtschaftliches Wachstum und wir haben eine ganze Reihe von Problemen, die eigentlich bekannt sind. Wird zu wenig Investitionen gemacht, es gibt Bürokratie und unsere Innovationstätigkeit richtet sich auf die modernsten Technologien, all sowas. Ne? Da kann man sagen, das ist ein gesamtdeutsches Problem, aber das wirkt sich in Ostdeutschland tendenziell negativer aus, weil viele kleinere Unternehmen einfach überfordert sind, wenn sie bürokratische Auflagen machen müssen, was so ein westdeutsches größeres Unternehmen tendenziell irgendwie noch so wegstecken kann. Wir haben dann halt geringe Kapitalausstattung, wir haben halt die Überalterung der Belegschaften. Deswegen sind solche gesamtdeutschen notwendigen Reformen, die man unbedingt braucht, um die Wirtschaft hier insgesamt mehr wieder in Schwung zu bringen, kommen in Ostdeutschland nicht so oder sind hier noch viel nötiger. Und da, glaube ich, hapert es derzeit auf Seiten der Politik, weil man da irgendwie nicht so richtig in die Pötte kommt. Jetzt zu sagen halt, naja, wir brauchen jetzt spezifische Ostprogramme nochmal, wie man das in der Vergangenheit mal gemacht hat, da bin ich ein bisschen skeptisch, also weil wir ja eben auch in Westdeutschland strukturschwache Regionen haben. Ich wüsste auch gar nicht jetzt, ob man jetzt nochmal großartig Förderung machen sollte, weil Förderung ist letzten Endes, hat dann auch immer negative Begleiterscheinungen und so gesehen würde es mir ja schon reichen, wenn man auf Bundesebene Maßnahmen trifft im Bereich von Sozialstaatsreform, im Bereich von Steuerreform, im Bereich von Bürokratieabbau, die dann den Osten stärker begünstigen und die dann letzten Endes auf diese Art und Weise hier dann auch mehr Schwung in die Wirtschaft reinbringen.
Ich möchte gerne von Ihnen anderen drei gleich mal hören, wie Sie das sehen, was Herr Ragnitz gerade gesagt hat. Also keine spezielle Förderung für die östlichen Länder. Ich verorte einmal, wo wir hier sind. Das ist die Sendung zur Diskussion. Die ostdeutsche Wirtschaft ist unser Thema. Problemzone oder Chance. Und das diskutieren der Ökonom Joachim Ragnitz, haben wir gerade gehört, die SPD-Bürgermeisterin der Stadt Oranienburg, Jennifer Collin-Feder, Roland Ermer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks und Thüinjan Trinn, sie ist Geschäftsführerin der Beratungsfirma A11. Frau Collin-Feder, wünschen Sie sich von der Bundespolitik oder vielleicht auch von der Landespolitik einen spezielleren Blick auf ostdeutsche Herausforderungen, die Sie ja auch beschrieben haben und dann auch Antworten natürlich?
Da habe ich gerade auch hin und her überlegt, wie ich da stehe. Also wenn ich für Oranienburg alleine spreche, dann glaube ich, ist das nicht erforderlich. Wenn ich aber in Ostdeutschland mich mehr umgucke, in die Prignitz, in die Uckermark rein oder in die Lausitz, dann braucht es das schon. Und da ist zum Beispiel das Land Brandenburg mit dem Strukturwandel in der Lausitz, ne, weg vom Bergbau hin zu Innovation, Wissenschaft und Forschung ja tätig gewesen, hat spezielle Programme auferlegt und da sind wir ja noch nicht am Ende. Und Gleiches sehe ich auch in den peripheren Regionen, die einfach schon durch die demografischen Herausforderungen, aber auch durch die Industrieansiedlungen, die ja noch nicht sozusagen da sind, wo sie sein könnten, schon nochmal einen speziellen Blick braucht. Das sehe ich nach wie vor als erforderlich an und noch spezieller, wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern oder Ähnliches schaue, dann Brandenburg tatsächlich ist ja in gewisser Weise Vorreiter, aber andere ostdeutsche Bundesländer eben nicht.
Herr Ammer, wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja auch die Rede von Bundeskanzler Merz sich angehört, weiß ich, auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Hätten Sie sich da irgendwie eine klarere Botschaft erhofft?
Also es war für mich eine Rede, die kann er überall halten. Und natürlich ist es richtig, darauf hinzuweisen, was im Osten geschafft ist, was dahin läuft. Also dieses Weltrauminstitut in Görlitz, die Wasserstoffwirtschaft, die da gefördert wird. Aber es gibt halt genau die anderen Seiten auch und die haben ja dann schon gefehlt. Und ganz klar, ich plädiere überhaupt nicht für eine pauschale Förderung für den Osten. Es ist meiner Ansicht nach sowieso immer ein Riesen Problem, mit Subventionen zu arbeiten. Subventionen fördern ja Begehrlichkeiten. Es werden Sachen gefördert, die eigentlich niemand braucht. Hauptsache es wird subventioniert. Insofern halte ich das für falsch. Aber es gibt ganz klar, wie Frau Colin Feder das auch gerade gesagt hat, Regionen, die werden ohne Zuschüsse nicht am Überleben bleiben. Aber Beispiele, die ich finde, was man machen könnte. VW. VW hat damals gefragt, wer macht die erste E-Fabrik für unser Konzern? Da hat sich die Fabrik in Zwickau gemeldet und ist voll auf E umgestellt worden. Jetzt heißt es, Volumenmodelle gehen nach Wolfsburg. Das sind Signale, die sind einfach Mist, weil das erinnert viele wieder an den Punkt nach der Wende, dass viele Betriebe hier zugemacht haben. Wir im Braunkohlerevier in der Lausitz, wir verlieren alle Kraftwerke, haben viele, viele Jahre lang dieses Land mit Braunkohlenstrom versorgt, haben unsere Umwelt damit ziemlich geschädigt. Gut, jetzt kriegen wir das Seenland, ist ganz gut. Aber warum muss man dann kämpfen, dass man wenigstens ein Gaskraftwerk hierher baut? Das sind alles Sachen, denke ich, die nicht gehen. Und ich glaube, da könnte man einfach mehr Fingerspitzengefühl beweisen und nicht einen Südbonus ausgeben, sondern da vielleicht einen Ostbonus. Das wäre, denke ich, richtig.
Frau Trinn, ein Ostbonus, wie Herr Ermer gerade beschrieben hat. Würden Sie da mitgehen?
Ja, also ich bin tatsächlich jetzt gar nicht mal so gegen dem, was alles schon davor gesagt wurde. Mhm. Ich bin auch kein großer Fan von Subventionen und Förderung, weil, wie der Vorsprecher es gerade eben schon gesagt hat, das einfach zeigt, dass man hat eigentlich dort den Versuch, die Nachfrage zu drücken oder zu pushen, wo es eigentlich gar keine gibt. Und ich vertraue immer darauf, dass es halt genau die Leute selbst sind, die sich halt anschauen, okay, wo kann man am besten wachsen? Und in gewisser Weise, ich glaube, das, also mehr brauche ich da gar nicht zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es einen Bonus braucht. Ich glaube, oder in der Weise einen Bonus braucht, dass man eine Subventionierung braucht, dass man einen Bonus sich anschaut in bestimmten Segmenten wiederum. Das kann man sich überlegen. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr feine, ich glaube, im Englischen sagt man fine line, im Deutschen hoffe ich, dass feine Linie auch korrekt ist. Mhm. Muss man sich anschauen, aber bin ich eher zögerlich, weil da kann man halt eben auch schnell Sachen oder kann man schnell mal Industrien kreieren, die dann halt irgendwann nicht mehr oder relativ schnell dann nicht mehr nachgefragt werden.
Herr Ragnitz, Sie haben es vorhin einmal angesprochen, Sie haben die AfD genannt und die politischen Entwicklungen in einigen Regionen im Osten. Ist das ein Hemmnis auch für Investoren, auch für Menschen vielleicht auch zurückzukehren, die ihre Heimat dort haben? Frau Trinn, wie schauen Sie darauf, die politische Entwicklung und im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung?
Ich glaube, ja, wie soll ich sagen, aber so oder so komme ich zu dem Schluss, dass es natürlich sehr herausfordernd ist, die politische Lage gerade. Und es hat mich natürlich auch die letzten Jahre extrem stark beschäftigt. Das war auch einer der Gründe, wieso ich selber nochmal reflektiert habe darüber, wieso ich eigentlich auch damals nach Berlin gezogen bin und wie ich jetzt eigentlich auch zum Thema Ostdeutschland stehe. Und mir wird dann immer stärker bewusst auch, also ja, das war natürlich auch auf jeden Fall einer der Themen, was mich dann auch weswegen ich dann eben auch gesagt habe, ich ziehe hier weg quasi, weil es damals eben auch schon eine NPD gab, die nicht unstark war. Aber trotzdem komme ich zu dem Schluss, dass man das halt nicht, also dass man Ostdeutschland oder halt auch Sachsen nicht aufgeben darf. Also weil ich, also ja, es war nicht immer schön, die Erfahrung, die man gemacht hat, aber wenn man sich trotzdem anschaut, was für einen Wohlstand, oder was heißt Wohlstand, aber was für eine Qualität man eigentlich hat, was für eine Lebensqualität man in der Stadt hat, aber auch in der Region, das ist schon extrem gut und viele Faktoren, die dort sind, die übersieht man dann dementsprechend auch. Und deswegen wünsche ich mir schon, dass es halt dann wieder quasi mehr einen Rückzug gibt. Aber klar, es ist natürlich auch einer der Faktoren, wieso halt viele oder wieso das halt natürlich jetzt nicht so attraktiv ist, auch für Menschen aus dem Ausland genau dorthin zu ziehen. Nichtsdestotrotz, ich sehe aber auch ganz viele Menschen, die genau in den Regionen, die sich halt genau dafür einsetzen. Und dementsprechend, also ich habe manchmal das Gefühl, ich blicke da viel negativer drauf und deswegen freue ich mich immer total darüber, wenn ich Leute aus Dresden kennenlerne oder Leute, die sich dazu entschlossen haben, nach Dresden zu ziehen, dass sie da ganz anders drauf blicken.
Herr Ragnitz, ist das ein Hemmschuh? Und wir wissen ja, dass es einen enormen Fachkräftemangel gerade im Osten Deutschlands gibt. Ist das ein Hemmschuh, wie sich die politische Lage dort entwickelt?
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite sehr hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung bei Wahlumfragen für die AfD. Das sind aber jetzt nicht alles Rechtsradikale, die da irgendwie sagen, ich würde bei der nächsten Bundestagswahl irgendwie die AfD wählen oder sowas. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen diesen, zwischen der Bevölkerung auf der einen Seite und der Partei auf der anderen Seite. So gesehen ist es wahrscheinlich nicht so, dass jetzt hier aktuell, wo keine Wahlen anstehen und dementsprechend auch nicht die Gefahr besteht, dass halt die AfD in der Regierung ist, dass da tatsächlich große negative Auswirkungen
Sie
sind.
Meinen anders jetzt in Sachsen meinen Sie jetzt?
In Sachsen zum Beispiel, ja. Ne? Da bis 2029 alles noch irgendwie im grünen Bereich. Ne? Haben zwar eine Minderheitsregierung, aber okay, die einigen sich da irgendwo. Anders sieht es dann aber tatsächlich in Sachsen-Anhalt, vielleicht auch in Mecklenburg-Vorpommern aus, wo die AfD ja relativ gute Chancen hat, eine absolute Mehrheit in der Landtagssitze dann irgendwie zu erreichen, nicht in Mecklenburg, aber in Sachsen-Anhalt, und dort dann eben auch die Regierung zu stellen. Und dann würde ich schon erwarten, dass es dann halt eine eher, wirtschaftsfeindlichere Politik da gibt. Wenn man auch sagen muss, halt, so viel kann Landespolitik vielleicht gar nicht bewirken. Die müssen sehr viel umsetzen, was von EU und Bund dann vorgegeben wird. Aber trotzdem können die natürlich in vielen Bereichen dann auch Flöcke einschlagen und da etwas machen, was dann letzten Endes der Wirtschaft tendenziell erschadet. Und sie werden vermutlich, das ist meine große Sorge, dann tatsächlich eine extrem zuzugsfeindliche Politik machen. Und das wird dann dazu führen, dass halt in der Tat Fachkräfte nicht zuwandern, dass Arbeitskräfte möglicherweise auch abwandern. Und das wird dann im zweiten Schritt dazu führen, dass auch Unternehmen nicht mehr in diesem Fall dann Sachsen-Anhalt investieren würden, weil sie die Arbeitskräfte dann nicht finden. Ne? Also ich glaube nicht, dass jetzt Unternehmen einfach nur abwandern, weil wir eine AfD-Regierung da möglicherweise haben, weil da wird ja auch Kapital verloren gehen oder sowas. Aber über diesen indirekten Kanal könnte es zumindest dazu führen, dass halt keine weiteren Investitionen dahin fließen. Dann hätten wir gerade dort dann eben auch massive wirtschaftliche Probleme.
Frau Collin-Feder, Herr Ermer, wie schauen Sie auf dieses Szenario?
Also ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich habe mich gerade gestern mit einem örtlichen Unternehmer unterhalten angesichts der Tatsache, dass wir im Nordkreis meines Landkreises ja mittlerweile einen hauptamtlichen AfD-Bürgermeister haben. Und die Sorge der Wirtschaft ist schon groß, dass, Sie sprachen es gerade an, durch eine ansiedlungsfeindliche Politik junge Menschen zurückgehalten sind. Das ist der Nordkreis, das ist schon ländliche Region, zurückgehalten werden, zurückzukommen oder neu hinzuzuziehen. Und aus meiner Sicht ist die Entwicklung des Ostens entscheidend davon abhängig, ob junge Menschen bleiben, ob sie hier Ausbildung wahrnehmen und dann nach der Ausbildung auch hier bleiben und in den örtlichen Unternehmen aktiv sind. Also für mich ist Toleranz und Vielfalt ein ganz klar ein Standortfaktor, gerade auch für das Land Brandenburg. Und ich sehe da schon eine hohe Gefahr, dass die Attraktivität gerade in der Ansiedlungspolitik für Unternehmen Schaden nehmen könnte. Was ich mich auch frage ist, ob, wenn es jetzt zum Beispiel hauptamtliche AfD-Bürgermeister gibt, wie diese mit förderpolitischen Instrumenten umgehen und damit auch eine Entwicklung vielleicht verlangsamen, gerade in Metropolregionen auch, wenn es um Klimaschutz, Klimaanpassung geht. Das ist ja auch ein Innovationsbooster. Und da denke ich auch, dass gewisse Gefahren bestehen.
Herr Ermer.
Ja, also man hat da natürlich Riesensorgen. Und ich habe ja selbst 2 Bundestagswahlkämpfe mal bei uns geführt gegen die AfD und bin beides Mal nur 2. geworden. Also das ist alles nicht so ganz lustig. Aber auf der anderen Seite, was will man tun? Und ich warne halt extrem davor, gerade in Ostdeutschland, die wir die Wende erkämpft haben, die wir auf die Straßen gegangen sind, die wir Demokratie wollten. Und es kann keine Lösung sein zu sagen, wir negieren hier diese 30%, 35%, 40% der Wähler und machen dann alles, aber nicht das, was die wollen. Und ich glaube, das habe ich schon bei einer anderen Sendung mal gesagt, Demokratie hält viel mehr aus, als man glaubt. Und wir werden ganz schnell merken, dass die auch nur mit Wasser kochen und dass es überhaupt nicht gut ist, was vieles gewollt wird. Und ich glaube, dass dann auch der Souverän sehr schnell merkt, das war nicht die Lösung. Aber ich persönlich hoffe, dass uns das erspart bleibt, ganz klar. Und das Bäckerhandwerk, ganz, ganz deutlich gesagt, gäbe es ohne Migranten, ohne Zuwanderung nicht. Wir haben so viel ausländische Mitarbeiter, ohne die würden viele, viele mittelständische Bäckereien überhaupt nicht mehr akzeptieren. da sein. Und insofern kann ich nur davor warnen, hier eine falsche Politik zu machen. Aber es ist genauso falsch, meiner Ansicht nach, alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, der Osten, der ist jetzt nur noch mit Hitlerbärtchen, da die da alle rumrennen. So ist es nicht. Die Leute wollen das nicht, aber die haben von dem, was jetzt passiert, halt einfach irgendwo die Nase voll und sagen, ja, dann muss es halt mal anders werden. Und das finde ich zwar nicht schön, aber das ist einfach so.
Wenn Sie jetzt sagen, Herr Ammer, die Leute haben die Nase voll oder manche von denen, kommen wir vielleicht nochmal auf die Unterschiede zwischen Ost und West zu sprechen. Wir haben es ja schon mal benannt, das ist die Vermögensungleichheit. Zum Teil sind es auch noch Löhne, die niedriger sind als im Westen. Ist das was, Herr Ammer, aus Ihrer Sicht, wo man überhaupt noch nachsteuern kann und muss? Oder müsste man vielleicht auch sagen, also die Mauer ist jetzt schon so lange nicht mehr da, dass es einfach Unterschiede gibt, die man nicht beseitigen kann und mit denen man einfach leben muss? Da wird der Osten anders bleiben.
Also die gibt es so, aber die gibt es genauso im Bayerischen Wald. Dort kenne ich auch Kollegen, die sagen, der Mindestlohn ist viel zu hoch, ich kann den einfach nicht mehr bezahlen. Also das hat nicht mehr nur unbedingt mit dem Osten zu tun. Wobei ein Bäckerkollege im Ostberlin sagt, ja, was soll's, klar können wir das bezahlen. Also das kann man auch nicht mehr pauschal Ost und West trennen. Aber meiner Ansicht nach sowieso ganz klar, da hat sich die Politik rauszuhalten. Das hat der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer auszuhandeln oder eben ihre Vertretung. Aber das ist alles nicht mehr das entscheidende Thema, glaube ich, da sollte man da auch keine Unterschiede mehr machen. Ich kenne ganz viele Menschen, die im Osten sehr gut Geld verdienen und die das im Westen tun. Und es gibt so welche, die auch in alten Bundesländern ja sehr schlecht bezahlt werden.
Herr Ragnitz, wenn wir da vielleicht noch einen Punkt dazu nehmen, es gibt ja auch diese politische Zielvorgabe, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Jetzt wissen wir aber, dass es auch, es gibt sowohl in Ost wie West, gibt es Gemeinden, da ist zum Beispiel die Daseinsvorsorge besonders schlecht. Ja? Also zum Beispiel Neunkirchen in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die Ärzte sind relativ weit weg. Es gibt wenige Busse, die fahren, schlechtes WLAN. Sind denn das irgendwie auch Regionen, bei denen man immer noch sagen kann, wir entwickeln die, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse? Oder müsste man dieses Mantra ablegen und vielleicht auch mal sagen, naja, es wird auch Regionen geben, die müssen wir irgendwann abschreiben?
Na, man muss schon sehen, Gleichwertigkeit heißt ja nicht irgendwie gleich, ne? Und ich meine, die haben dann vielleicht dort irgendwie, was weiß ich, kein Theater in der Nähe, aber dafür haben sie irgendwie saubere Natur oder sowas. Wie man das gegeneinander aufrechnet, weiß man nicht. Das Problem jetzt ist halt, zu diesem Katalog gleichwertiger Lebensverhältnisse gehören Sachen, die halt quasi vom Markt bestimmt werden. Ob sich da ein Arzt niederlässt oder ein Supermarkt in der Nähe ist oder sowas, das kann der Staat nicht beeinflussen, sondern das machen halt die Unternehmen, die das davon abhängig machen, wie die Renditeaussichten da sind. Ne? Was der Staat natürlich beeinflussen kann, ist dann so etwas wie der ÖPNV. Ne? Und da, glaube ich, ist dann eben auch der Ansatzpunkt, dass man sagt, naja, wir müssen die Leute auch in peripheren Regionen in die Lage versetzen, in die größeren Zentren hineinzukommen, also von mir aus mit dem Bus, der dann so oft fährt, auch wenn das dann irgendwie staatliches Geld kostet, der dann aber so oft fährt, dass man sagen kann, naja, die Leute haben die Möglichkeit, auch wenn sie da in Kleinkleckersdorf wohnen, irgendwie in das nächste Mittelzentrum reinzukommen, wo ein Arzt ist, eine Apotheke ist, eine Schule ist. In den meisten ostdeutschen Ländern gibt es ausreichend viele Mittelzentren. Das sind ja meistens die alten Kreisstädte. Da ist die Fahrzeit noch nicht so, sind die Fahrzeiten nicht so weit. Die Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen dann halt, naja, gerade in dünn besiedelten Regionen in Ostvorpommern, da sind die Fahrzeiten teilweise sehr, sehr lang. Da ist dann diese Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in dem jetzt beschriebenen Sinne, die Erreichbarkeit von Zentren zu haben, tatsächlich in Gefahr. Das könnte die Landespolitik da ändern. Jetzt zu sagen halt, naja, wir geben bestimmte Regionen auf oder sowas, das ist politischer Selbstmord. Ne? Da wohnen Menschen und die haben Recht auf Heimat und die können wir nicht einfach als Staat fallen lassen, sondern wenn, dann müssen wir schauen, wie wir dort institutionelle Vorkehrungen treffen können, dass dort eine halbwegs gescheite Versorgung noch da ist. Das kann dann eine Zwergschule sein, wo man jahrgangsübergreifenden Unterricht hat oder der Lehrer fährt mal in den einen Ort am Vormittag und am Nachmittag macht er Unterricht an einem Nachbarort oder wir können dort mobile Arztversorgung machen oder es fährt so ein Wagen rum, der da irgendwie, Lebensmittel austeilt oder sowas. Also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Ansätzen inzwischen, wie man sowas regeln kann. Also einfach sagen, die Region stirbt aus oder sowas, wird es nicht geben.
Frau Collin-Feder, Frau Trinn, jetzt sprechen wir hier, also fast alle haben eine Ostbiografie. Herr Ragnitz lebt schon sehr lange in Dresden. Die Fragen, die wir jetzt besprechen, werden sozusagen unter Ostdeutschen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, verhandelt. Sind das Fragen, Frau Collin-Feder, bei denen Sie auch ein Interesse von Menschen in Bayern oder in NRW sehen? Also interessiert man sich dafür, wie sich der Osten wirtschaftlich entwickelt?
Also da wird schon drauf geguckt, gerade natürlich bei den Gewinnerregionen, und da wird sich verglichen, da ist natürlich schon großes Interesse dran, zumal es ja auch in westdeutschen Ländern Regionen gibt, wo es eher um Rückbau geht von Wohnungen, um Rückbau von sogenannten Schrottimmobilien, ist ja gerade auch Thema auf Bundesebene, und da wird schon geschaut, okay, was ist da strukturell in den letzten Jahren richtig gemacht worden und was können wir uns davon von abschauen. Also vielleicht ist da der Osten auch in bestimmten Regionen zumindest Vorreiter vielleicht für die Antworten von morgen, also in Sachen Fachkräftemangel. Ich sehe auch große Chancen da in der Digitalisierung und letztendlich in dem Engagement vor Ort, auch beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ich nehme das schon sehr wahr und ich werde auch immer wieder angesprochen von Bürgermeistern aus westdeutschen Städten, wenn wir aufeinandertreffen, die sich genau danach erkundigen, wie habt ihr denn das da gemacht?
Frau Trinn, der Osten als Vorreiter, ist das was, wo Sie mitgehen?
Ja, auch, weil ich glaube, ein Punkt, den wir hier vergessen, ist auch, dass wir deutlich weniger Legacy haben in Ostdeutschland. Ne? Also wenn wir jetzt über...
Was meinen Sie
was
damit?
Ich damit meine, ist, Legacy ist quasi, oh Gott, quasi die Altlasten, die man als Unternehmen so mit sich trägt, um beispielsweise halt das gesamte Unternehmen zu transformieren. Also jüngstes Beispiel ist KI. Wie quasi ein Unternehmen KI anwenden kann, in welchen Unternehmensbereichen das mit reingehen kann, wie die Prozesse vielleicht auch autonom gestaltet werden können und so weiter. Und da tun sich natürlich Unternehmen sehr schwer, die eine lange Unternehmenshistorie haben und B, auch größer sind, ne, wo halt die Belegschaft deutlich größer ist, wo vielleicht auch einfach die Diskrepanz sehr groß ist oder hoch ist zwischen dem Leadership und der Belegschaft, wo dementsprechend halt auch die Botschaft und die Chance auch nicht richtig transportiert werden kann. Ich sage jetzt nicht, dass es für alle der Fall ist, aber ich glaube, das ist generell etwas, was ja eben auch sehr stark immer in den Medien thematisiert wird. So, und da glaube ich schon, dass wir da halt eine große Chance haben, auch in Ostdeutschland, dass wir es auch als Chance sehen sollten. Die Unternehmen sind anders strukturiert. Plus, wir hatten ja gerade eben viel darüber auch gesprochen, dass halt das Risiko besteht, dass Menschen wegziehen, dass die alternde Bevölkerung ein Thema ist und so weiter. Und ja, das gibt's auch alles, kann man mit Sicherheit irgendwie auch ändern, aber da ist eben auch KI ein riesiger Katalysator. Und was wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Leute wissen, aber Richard Socher, das ist so einer der führenden KI-Stimmen eigentlich, der war im Silicon Valley, ist extrem renommiert, ist wieder zurück in Dresden und ich glaube, da können wir halt einfach sehr stark davon profitieren, wenn wir halt wirklich es schaffen, dieses Ökosystem zu bauen, also rund um Tech, dass dann halt dementsprechend natürlich der Übertrag hin zu den anderen Industrien ziemlich, also viel effizienter auch passieren wird. Und das, glaube ich, können wir schon als Chance betrachten, um dann eben auch als Vorreiter voranzugehen.
Also KI auch als Chance. Herr Ermer, gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Ihre 4 Bäckereifilialen, wird es die in 20, 30 Jahren noch geben? Was glauben Sie?
Ach, wenn ich das wüsste, dann würde ich ja nicht hier sitzen, sondern schon irgendwo auf einer Malediveninsel, weil dann wüsste ich, wo die Leute zahlen. Aber ich bin ganz sicher, dass es das Bäckerhandwerk und hoffentlich auch unsere Bäckerei, meine Tochter macht ja weiter, da noch geben wird, weil das ist einfach auch Lebensqualität. Und ich denke tatsächlich, dass der Osten tatsächlich schneller ist in manchen Entwicklungen, dass vieles, was wir jetzt erleben, 10, 15 Jahre später auch im Westen so ankommen wird. Und ich kann eigentlich nur sagen, alle müssten mal zu uns kommen. Ich hatte erst kürzlich die Gelegenheit, in Ludwigsburg zu sprechen zum Tag der Deutschen Einheit. Und da war nach der Frage, wer noch nie im Osten war, etwa ein Drittel der Hände oben. Und das macht mir natürlich auch Kopfschmerzen. Also man sollte sich diesen Osten, den es so ja gar nicht gibt, aber die unheimlich schönen Gegenden bei uns durchaus mal angucken und die Chancen, die wir hier haben, sehen. Und zu uns als eigenes, ja, ostdeutsche Bevölkerung, als Ossis kann ich nur sagen, bleibt fleißig und zuversichtlich. Und wenn wir das machen, dann werden wir das auch schaffen, in die Zukunft zu kommen. Und dann wird es auch die Bäckerei noch geben.
Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Schlusswort und eine herzliche Einladung zu Ihnen nach Sachsen, Herr Ermer. Die ostdeutsche Wirtschaft, ist sie Problemzone oder Chance? Das haben diskutiert der Ökonom Joachim Ragnitz, die SPD-Bürgermeisterin der Stadt Oranienburg, Jennifer Collin-Feder, Roland Ermer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks und Thuyen Yang Trinh, Geschäftsführerin der Beratungsfirma A11 und Vorsitzende von Die Mittelständler. Und hier noch ein Hinweis über die Situation in Sachsen-Anhalt. Vor der Landtagswahl diskutieren wir kommenden Dienstag im Theater Magdeburg mit Jana Hense und Hasnain Kasim und weiteren Gästen. Am 9. Juni ist das. Tickets gibt es noch beim Theater Magdeburg. Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk für heute. Ich bin Sina Fröndrich und verabschiede mich und sage Tschüss.